Ja, wir freuen uns, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe ganz liebe Grüße von den Geschwistern in Bendorf mitgebracht. Die haben heute Morgen für unsere Verzögerung gesorgt, weil die Gemeindeleitung bei uns übernachtet hat, spontan, letzte Nacht. So kann es gehen. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus dem letzten Buch im Neuen Testament. Johannes ist auf Patmos, er ist in der Verbannung. Und die Zeit für die Gemeinde ist jetzt nicht so unherausfordernd. Der Wind gegen die Christen wird schärfer, wird härter. Rom ist zur Weltmacht aufgestiegen und kontrolliert eigentlich zu dem Zeitpunkt bekannte Welt. Und ganz viele große Städte, die waren abhängig vom Support Roms, waren abhängig von der Hilfe der Großmacht. Es gab aber eine Stadt, die brauchte das nicht. Und um die geht es heute Morgen, Laodicea. Laodicea ist eine der reichsten Städte ihrer Zeit, komplett finanziell unabhängig vom Imperium, ist eine Bankenstadt, hat die Modeszene der damaligen Zeit und war augenmedizinisches Forschungszentrum. Man könnte Laodicea also so ein bisschen wie New York heute vergleichen oder Mailand, diese großen Modestädte. Diese Stadt Laodicea, die hatte alles. Nur eins hatte sie nicht, eine adäquate Wasserversorgung. Sie hatten zwar Leitungen, über die Wasser zu ihnen kam, einmal aus den heißen Quellen in Hierapolis. Problem war nur, wenn das Wasser ankam, war es schon so eine lauwarme Plörre. Und man musste das erstmal mühsam aufbereiten, damit man das trinken konnte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Flasche Mineralwasser im Auto vergessen habt und dann ist die so lauwarm im Sommer. Das ist richtig widerlich. So ungefähr kommt das Wasser da an. Dann kriegten die aber auch noch Wasserversorgung aus einer anderen Nachbarschaft, die richtig schöne, kühle Quellen hatte. Da war aber das Problem, wenn das Wasser da ankam, war die Leitung so aufgewärmt, dass es auch wieder Plörre war. Also diese reiche Stadt hat alles, hat aber Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Und in dieser Gemeinde gab es, in dieser Stadt gab es auch eine florierende Gemeinde. Die Gemeinde hat natürlich profitiert davon, dass die Stadt reich war. Das waren reiche Mitbürger. Zu diesen gehörten auch die Christen und deswegen war da eine Gemeinde mit allem Schnickschnack der damaligen Zeit. Bester Beamer auf heute übertragen, beste Technik, alles, was man sich nur so vorstellen kann, Zugang zu neuesten Forschungserkenntnissen. Diese Gemeinde, die war richtig gut versorgt und hatte sogar noch den Vorteil, dadurch, dass Laodicea so unabhängig war, konnten sie recht autark arbeiten. Und jetzt bekommt diese Gemeinde einen von diesen 7 Briefen, die Jesus Johannes diktiert, die sogenannten Sendschreiben. Und diese Sendschreiben, die sind so ein bisschen wie Röntgenstrahlen auf die einzelnen Gemeinden. Sie schauen den 7 Gemeinden in den Kern und auch heute noch uns, wenn wir es lesen. Und wir gehen mal durch diesen Text, so wie ein Arzt durch ein Röntgenbild durchgeht, erklärt, was er da so sieht. Und die erste Sache, die der Arzt feststellt, ist Diagnose unbrauchbar. Und ich lese die Verse aus Offenbarung 3, 14 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Stellen wir uns das heute Morgen einmal so ein bisschen wie dieser Krankenbesuch vom Arzt vor, der in dein Zimmer kommt. Und als erstes stellt sich der Arzt hier vor. Das ist hier, wie Jesus sich vorstellt. Er sagt, ich bin der, der Amen heißt, der Treue und Wahrhaftige. Jesus beschreibt sich hier selbst. Er ist derjenige, der das Amen, die Zustimmung Gottes ist, die Zuverlässigkeit Gottes. Und alle Bezüge auch, die man auf diese Vorstellung, aufs Alte Testament ziehen kann, lassen keinen anderen Schluss zu. Es ist Jesus selber, der hier spricht. Und er selbst verbürgt sich jetzt mit seinem Namen dafür, dass das, was jetzt kommt, richtig und wichtig ist. Pohl schreibt, Gott schwört nicht nur, er ist selbst ein Schwur. Zwischen ihn und sein Wort ist einfach kein Keil zu treiben, weil es kein Dazwischen gibt. Dadurch, dass Jesus hier deutlich macht, das, was ich bin, derjenige, der treu und wahrhaftig ist, ich bin dieser Zeuge, ich bin das Amen. Dadurch macht er unmissverständlich klar, das, was jetzt gesagt wird, das kannst du nicht von mir als Person trennen. Und das, was ich euch jetzt sage, das ist existenziell für euch als Gemeinde. Ich verbürge mich dafür und es ist mit mir verbunden. Jesus selber steht dafür ein und übernimmt die Verantwortung für das, was er jetzt sagt. Und dann kommt diese vernichtende Diagnose mit einem Bild, was die Gemeinde ja nur zu gut kennt. Da kommt der jüdische Humor so schön durch. Der jüdische Humor ist sehr trocken und schwarz, so ein bisschen wie der Norddeutsche. Und er nimmt jetzt dieses Bild, das die Stadt und die Gemeinde kennt, von dieser lauwarmen Plörre, die da immer ankommt, und sagt, du als Gemeinde, du bist genauso eine Plörre. Du bist genauso wie diese Flasche Mineralwasser, die du bei 35 Grad im Auto vergessen hast. Du bist weder kalt noch warm. Du bist unbrauchbar. Ich lese nochmal Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe alles mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die Gemeinde hat von ihren äußerlichen Umständen, von ihrem materiellen Reichtum, von ihrem wissenschaftlichen Reichtum Rückschlüsse auf ihren geistlichen Zustand geschlossen. Sie war eine gut geschützte Stadt. Weil eben Laodicea so reich war, hatten die starke Stadtmauern, starke Bewachung. Die Tore waren nachts geschlossen, da kam niemand rein ohne ausführliche Ausweiskontrolle. Und weil diese Stadt so gesichert war und unabhängig vom Imperium, war für die Gemeinde kein Druck von außen da. Die Verfolgung, die im Reich schon so langsam aufkam, die war für Laodicea nicht relevant, weil da kam niemand in die Stadt rein, der gefährlich werden konnte. Sie mussten also gar kein Profil nach außen hin zeigen, weil es ihnen gut ging. Und innerlich scheint es auch keine Probleme, keine Streitigkeiten gegeben zu haben. Sie haben sich wohlgefühlt in ihrem wunderschönen Gemeindehaus, in dieser wunderschönen Stadt. Sie hatte es anscheinend gar nicht nötig, irgendein Profil zu entwickeln, sich irgendwie abzugrenzen, sich zu schleifen. Sie lebte einfach in ihrem Reichtum. Und Maus schreibt, die Gemeinde in Laodicea konnte weder Erfrischung für die geistlich Beladenen noch Heilung für die geistlich Kranken anbieten. Sie waren nicht wie die heiße Quelle, in die man mit Rückenschmerzen einsteigt und danach geht es einem besser. Sie waren nicht wie die frische Quelle, die man nach einem langen Wandertag durstig aufsucht und dann sich erfrischt und trinkt. Sie waren diese Mineralwasserflasche aus dem Auto. Sie waren nicht brauchbar. Gott konnte sie nicht gebrauchen. Sie zogen auch keine Nichtgläubigen an. Sie waren sich selbst genug in ihrem eigenen Gebäude mit ihren guten Finanzen und ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aus ihrer Perspektive hatten sie Deutschland oder damals Rom sucht den Super, die Supergemeinde schon längst erfüllt. Sie waren die Superchristen. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid unbrauchbar. Ein erstes heute Morgen. Aber Jesus wäre nicht der Arme und der Zuverlässige, wenn er die Gemeinde mit dieser Diagnose stehen lassen würde. Er bringt das Therapieangebot direkt mit. Und das finden wir in den Versen 18 bis 20 in Kapitel 3 der Offenbarung. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus bietet Therapie an. Er bietet einen Tausch an. Er sagt, lass deinen Reichtum und entscheide dich für das, was ich zu bieten habe. Und er benutzt da diese Bilder, die die Stadt ja alles hat. Er sagt, nimm deine berühmte Mode. Die hatten so einen Satinstoff, so einen richtig schwarzen, edlen Stoff, den die exportiert haben. Und Jesus sagt jetzt hier, lass deinen wunderschönen Satinstoff und nimm meine weiße Kleidung, die ich dir anbiete. Tausche deine guten Augenärzte gegen den Schöpfer der Augen. Lass dir von mir die Augen für deinen geistlichen Zustand öffnen. Tausche deine sicheren Bankgeschäfte gegen mein Gold, was ich anbieten kann. Und ich möchte hier nochmal Maus zitieren, der schreibt, die Laodicea waren aus Gottes Sicht, sicher nicht aus ihrer eigenen Seuche, die geistlich nackt herumliefen. Ja, ihre Demütigung nicht einmal verstanden. Und die weißen Gewänder der Gerechtigkeit brauchten, die kostenlos erworben werden konnten, abgesehen vom Eingeständnis der eigenen beschämenden Situation. Die Gemeinde hatte den Blick auf sich selber verloren. Sie waren blind geworden. Und sie mussten sich jetzt entscheiden, was sie weitermachen. Und ich fand das ganz spannend. Jeder Ausleger, den ich gelesen habe, zieht hier den Vergleich zu dem Märchen von Hans Christian Andersens, des Kaisers neue Kleider. Ich denke, die meisten kennen dieses Märchen. Und dieser Kaiser ist auch so ein extravaganter Typ. Der will ganz viel und immer besonderer. Und dann verkauft ihm so ein kluges Kerlchen unsichtbare Kleidung. Täuscht ihn. Und dieser Kaiser läuft dann nackt durch die Gegend. Und der ganze Hofstab, der traut sich nicht, das zu sagen. Bis so ein kleines Kind aus der Menge schreit, aber er hat doch gar nichts an. Und die Laodicea, die sind eben genauso unterwegs wie dieser Kaiser. Sie sind so eingenommen von ihrem Wissen, ihrem Können, dass sie gar nicht merken, dass sie blind geworden sind, dass sie geistlich gar nicht mehr da sind, wo sie sein sollen. Und deswegen muss Jesus ihnen ihren Zustand hier deutlich machen. Er liebt diese Gemeinde. Deswegen wählt er diese Worte, deswegen spricht er sie hier auch so an und sagt ihnen klar, was Sache ist. Jemanden, den man nicht liebt, den muss man nicht korrigieren, den muss man nicht erziehen, weil dann ist es mir egal, wie der andere sich verhält. Aber wenn mir der andere wichtig ist, dann spreche ich ihn an auf das, was ich wahrnehme. Und deswegen spricht Jesus hier diese Gemeinde so ungeschönt an und sagt ihnen, was Sache ist und bietet eine Lösung. Und dann kommt dieser Vers 20. Und ich muss euch gestehen, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe, trotz über 6 Jahren Theologiestudium, war mir nicht bewusst, dass dieser Vers in diesem Kontext steht. Weil es ist der Evangelisationsvers, es ist der Vers, der immer so am Ende von so alten Jesusfilmen kommt, der oft in der Adventszeit auch zitiert wird. Und es ist dieser Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe diesen Vers auch immer so eingeordnet, da redet Jesus mit Nichtchristen. Und er wird ja auch immer so benutzt. Und dann ist mir aufgegangen, der redet nicht mit Nichtchristen. Das ist keine evangelistische Predigt von Jesus. Das ist kein Paulus, der gerade irgendwo in Athen unterwegs ist und das rausposaunt. Nein, Jesus spricht mit der Gemeinde. Der spricht mit Leuten, die ihn kennen. Und diese Gemeinde ist schon etabliert, die gibt es schon eine ganze Weile. Die muss es schon so 50 Jahre gegeben haben zu dem Zeitpunkt. Eine Gemeinde. Und Jesus sagt ihnen, ich stehe vor eurer Tür. Das hat mich getroffen. Das hat mich richtig getroffen, als mir das bewusst wurde, dass Jesus vor der Tür seiner Gemeinde steht und anklopfen muss. Die Gemeinde, in der Jesus und sein Wort Mittelpunkt sein sollten, ihr wird gesagt, ich stehe vor der Tür. Die Gemeinde hat Jesus ausgeschlossen, durch anderes verdrängt. Und sie hatten es anscheinend noch nicht mal gemerkt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es häufiger mal so Situationen, wo dann gesagt wird, sie merken gar nicht, dass Gott nicht mehr da ist. Ein Beispiel ist Simson, wo es dann heißt in Richter 16, und er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Die Gemeinde hat es nicht mitgekriegt. Sie wurde einfach selbstzentriert. Sie schaute auf ihr eigenes Können, ihr eigenes Wissen, ihr eigenen Reichtum und andere Dinge wurden wichtiger und präsenter als der Herr und Mittelpunkt der Gemeinde, Jesus und sein Wort. Und ich glaube nicht, dass es so die großen, offensichtlichen Dinge gewesen sind. Ich glaube, dass das vielmehr diese kleinen Dinge sind, diese Kleinigkeiten. Einen großen Schritt auf einmal, den nimmt man wahr. Wenn ich jetzt die Kanzel plötzlich auf die Seite des Klaviers stellen würde, das würdet ihr mitkriegen. Aber wenn die jeden Sonntag so einen Zentimeter zur Seite wandert, dann ist die in ein paar Sonntagen trotzdem da. Und vielleicht hat man es gar nicht wahrgenommen, weil es sich so langsam und schleichend da rein bewegt hat. Diese Kleinigkeiten, ach, heute mal beten. Nee, heute lasse ich das mal, ich habe so viel zu tun. Bibel lesen, nee, Losung muss reichen. Das muss reichen. Ja, ich kann das ja eigentlich auch selber. Warum muss ich für so eine OP beten lassen mal? Ja? Die Ärzte sind doch Firmen. Das schaffe ich schon. Ja, und wenn jetzt, also da gibt es so Wissenschaftler, die sagen, die Offenbarung, die könnte gar nicht von Johannes geschrieben sein. Das könnte auch jemand anders gewesen sein. Ja, und dann der Schöpfungsbericht, ah, die Sumerer, die haben auch so einen Bericht, da gibt es so einen Epos, da steht so ungefähr dasselbe drin. Ja, ich habe doch neulich da noch gelesen. Ich will doch eigentlich nur wissen, nur verstehen. Und so schnell wird eigenes Wissen, wird eigenes Können wichtiger. Werden Kleinigkeiten Stück für Stück wichtiger als Jesus, Stück für Stück wichtiger als die Bibel, als Gemeinschaft im Gottesdienst, als Gemeinde. Wenn ich anfange, Dinge loszulösen von der Person Jesu Christi, mit dem doch Gemeinde und Wort untrennbar verbunden ist, wie er es sagt, dann fange ich an, Jesus immer mehr vor die Tür zu drängen. Und wisst ihr was? Er ist noch so höflich und klopft. Als ich das gelesen habe, ich dachte, ist doch bescheuert, wenn das mein Haus wäre. Sag mal, es ist mein Haus und Matthias setzt dich da einfach rein und schmeißt mich vor die Tür. Dann würde ich aber mit Rambazamba da reinkommen und sagen, Matthias, das ist mein Haus, geh bitte. Aber Jesus, der die Macht und die Autorität hätte, jede Berechtigung hätte, da reinzustimmen und sagen, was macht ihr hier, das ist meins. Der klopft, der wartet, der bietet an, die Tür zu öffnen. Die Gemeinde in Laodicea, sie unterliegt einer fatalen Selbsttäuschung. Sie dachten, sie wüssten und hätten alles. Sie dachten, sie bräuchten nichts. Und dabei haben sie sich immer mehr selber in den Mittelpunkt gestellt und den, um den es geht, vor die Tür. Und der steht jetzt da und klopft und wartet, bietet an. Ihr könnt tauschen, ihr könnt die Tür wieder aufmachen, ihr könnt meine Therapie annehmen. Ihr könnt. Und dann kommt ein drittes und letztes heute Morgen. Geheilt und gesegnet. Auf das Therapieangebot folgen dann diese zwei Verse 21 und 22. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer die Tür öffnet, wer Gottes Therapieangebot annimmt, der überwindet seine geistliche Blindheit und bekommt den Segen, einmal mit Jesus in der Ewigkeit zu sein, wie wir es gerade gesungen haben. Doch dieser letzte Vers, der wirft eben diese Frage auf, will ich hören? Will ich das hören, was Gott mir sagt? Will ich dieses Klopfen hören? Will ich diese Diagnose hören? Und will ich dann das Therapieangebot annehmen? Dieser Text, der fordert uns heraus, selber zu überprüfen, wo wir vielleicht zu lange im warmen Auto gelegen haben und selber zu dieser Mineralwasserplöre geworden sind. Und zu überprüfen, haben wir denn noch ein geistliches Profil? Kommen Menschen zu mir, wenn sie Jesus suchen und finden wollen? Bietet ihr als Gemeinde einen Ort, an dem Menschen Jesus begegnen können? Sind Jesus und sein Wort der Mittelpunkt des Lebens und der Gemeinde? Oder bin ich blind geworden? Keiner von uns ist sicher davor. Gerade in der heutigen Zeit stehen wir genau in derselben Gefahr wie Laodicea. Materieller Wohlstand, Religionsfreiheit, gute eigene Gebäude, Zugang zu einem Unmengen an wissenschaftlichen Fakten, an Unmengen an theologischem und archäologischem Wissen. Und sie bergen die Gefahr, dass wir uns einlullen lassen. Und ich weiß, gerade wir am Seminar, wir haben oft darum gekämpft, dass dieses Wissen uns nicht selbstgerecht werden ließ gegenüber anderen Mitchristen. Dieses Totschlagargument, aber ich habe Theologie studiert, ich weiß das besser. Das ist eine große Gefahr für jeden Pastor, der unterwegs ist. Wir müssen sensibel sein für das Klopfen Jesus in unserem Alltag und schauen, ob wir blind geworden sind, ob wir als Gemeinde unrelevant geworden sind für unsere Umgebung und für Menschen, die Hilfe brauchen. Die Botschaft von Laodicea gilt auch heute noch. Und die Frage ist, sind wir bereit zu hören? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Sind wir bereit, so ein toller Kaltwassergeysir, wie ihr ihn ja hier in Andernach habt, zu werden, der übersprudelt von dieser Freude, mit Jesus unterwegs zu sein, der diese über 10 Meter in die Luft spritzt und dabei alles drumherum benetzt. Ich nehme mal ganz bewusst dieses Bild, weil ihr kennt es ja von hier. Stellt euch das mal vor, ihr seid als Gemeinde so ein Geysir. Gibt es ja auch mit heißem Wasser. Aber stellt euch mal vor, aus dieser Gemeinde sprudelt etwas über, an dem die anderen nicht mehr vorbei können, wo Menschen stehen bleiben, weil sie das erleben wollen, was ihr erlebt habt. Das ist mehr als so eine Wasserflasche, die ich schüttel, wo dann ein bisschen was rauskommt. Das ist eine Quelle, die aus dem Kreuz kommt, aus dem, was Jesus getan hat. Und ich lese nochmal diesen Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. Mit Jesus essen, Gemeinschaft haben und andere zum Essen einladen. Das wünsche ich euch heute Morgen. Amen.